Einen recht schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen und herzliche Grüße aus dem CZD. Eigentlich sollte jetzt da dran stehen, was glaubst du? Aber ich muss heute wortgewaltig sein, das Bild versagt. Aber versuchen wir es, ich bin sicher, dass das auch funktioniert und das Wort ist das Wichtige. Also die Predigt ist überschrieben, was glaubst du? Oder was ist Glauben? An wen oder was glauben wir eigentlich? Und wenn wir einmal schauen, wie Glauben übersetzt wird aus dem Hebräischen, das Wort kann ich leider nicht aussprechen und auch nicht lesen, in Hebräisch, dann heißt es Vertrauen, treu sein und zuverlässig sein. In Griechisch heißt es Pistevo, das kann ich lesen, Vertrauen und Treue. Aber jetzt schauen wir einmal, wie sieht das in der deutschen Sprache aus? Wenn wir da in den Thesaurus schauen, da steht annehmen und zutrauen. Das könnte im ersten Moment noch ganz gut klingen. Annehmen, etwas annehmen, aber so ist es nicht gemeint. Das ist annehmen mit vermuten, anzweifeln, bezweifeln und wissen. Unterschrieben und wir sagen heute, oder nicht wir, sondern in der Welt sagt man, Glauben heißt einfach nicht wissen. Das glaubst du einfach. Aber was immer du annimmst, was glaubst du? Und wir wollen mal untersuchen, was uns die Bibel, die ganze Bibel, das Neue und das Alte Testament darüber so sagt, an wen und an was wir glauben. Und ich habe in meinem Urlaub 3 kleine Büchlein von Wilhelm Busch gelesen. Die lassen sich so schnell lesen, die sind Kurzgeschichten. Und da war eine, die ist mir sehr aufgefallen und die, denke ich, passt zu dem Thema. Und zwar die Frage, sind immer noch Gedanken aus der Nazizeit in uns. Und damit befasst sich diese kurze Geschichte, die lese ich Ihnen einfach mal vor. Der Text für die Taufrede. Als Hitler um die Macht kämpfte, veröffentlichte er ein Parteiprogramm. In dem stand als Punkt 14, wir sind für positives Christentum. Viele treue Christen sind darauf reingefallen. Als aber Hitler an der Macht war, erfuhr man, dass viele vorausgesehen hatten, positives Christentum ist dasselbe wie Nationalsozialismus. Zur selben Zeit begann der Kampf gegen die Bibel. Namentlich das Alte Testament wurde unter Trommelfeuer genommen. Überall konnte man hören und lesen, naja, das Alte Testament könnte man ja noch eine Zeit gelten lassen, denn da werde der Gott der Liebe gelehrt. Nur die Briefe des Juden Paulus müsse man ausmerzen, in denen sei der Geist des Alten Testaments zu spüren. Das Alte Testament aber, oh, das sei ein fürchterliches Buch, ein schmutziges Buch, ein grauenvolles Buch, da redet der jüdisch-syrische Wüstenrachegott. In jener Zeit kam eines Tages ein Herr zu mir, ein wirklich netter, sympathischer, sehr gebildeter Mann. Herr Pastor, sagte er, ich möchte meinen kleinen Jungen taufen lassen, aber eine Bitte habe ich. Nehmen Sie den Text aus dem Neuen Testament. Mit dem Alten Testament, mit diesem grauenvollen Buch will ich nichts zu tun haben. Gern will ich Ihren Wunsch erfüllen, erwiderte ich ihm. Aber sagen Sie mir, wissen Sie nicht, dass man das Alte und das Neue Testament nicht voneinander trennen kann? Wissen Sie nicht, dass der Gott des Alten Testaments der Vater Jesu Christi ist? Und wissen Sie nicht, dass man die ganze Judenfrage ohne das Alte Testament gar nicht begreifen kann? Da unterbrach er mich. Wir wollen hier nicht streiten, Herr Pastor, aber nicht wahr, einen neutestamentlichen Tauftext? Ja, sagte ich, das kann man machen. Ich überlegte, was halten Sie von dem Wort? So spricht der Herr, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ist das recht? Prachtvoll, wunderschön. Sehen Sie, das ist neutestamentlich. Das klingt anders als das Donnern der Rache Gottes im Alten Testament. Den nehmen Sie. Ich musste lachen, wie auch ihr. Herr, das Wort ist aus dem Alten Testament. Verblüffend, Verlegenheit. Dann fasste er sich so, ja, ja, sicher steht das in einem der kleinen Propheten. Die waren nämlich einige Nichtjuden dabei. Nein, mein lieber Herr, ich muss Ihnen erklären, das steht im Propheten Jeremia, der ganz gewiss ein Jude war. Allerdings war dieser Jude Jeremia hier nur der Beauftragte, der im Namen des lebendigen Gottes sprach. Jetzt schnappte er nach Luft. Aber ich kann ihm nicht helfen. Noch deutlicher muss ich ihm noch eine bodenlose Ungewissheit zu Gemüte führen. Ich verstehe schon, was Sie wollen, sagte ich. Es gibt da ein Bibelwort, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da haben wir es, unterbricht er mich. So spricht der jüdische Rachegott, der schreckliche alttestamentliche. Erschrocken hält er inne, als ich dann laut loslache. Herr, dieses Wort steht im Neuen Testament. Und nun will ich Ihnen mal etwas sagen. Sie rechnen sich zu den sogenannten Gebildeten. Und doch urteilen Sie über die Bibel, ohne die geringste Ahnung von ihr zu haben. Das ist einfach schändlich und lächerlich, ohne jede Kenntnis über ein Buch zu urteilen, das durch die abendländische Welt geprägt wurde. Und es ist ebenso schädlich und lächerlich, über das Volk der Juden zu urteilen, ohne dass sie sich in der Bibel zeigen lassen, was dieses Volk im Plan Gottes für eine große Rolle spielt. Nun, der Mann ließ sich etwas sagen und wir haben eine schöne Taufeier miteinander gehalten. Ich denke, manche Dinge sind noch nicht so ganz aus den Köpfen raus. Viele sagen, das Alte Testament, damit kann ich mich nicht so anfreunden. Das Neue Testament, ja, und da verstehe ich vieles nicht im Alten Testament. Nun, wenn der Heilige Geist nicht aufschließt, dann kann man es auch nicht verstehen. Nun, wir wollen heute mal schauen, der Predigttext. Und ich habe überlegt, was ist diesmal hier dran? Und dann gucke ich auch rein, was ist für den Sonntag als Predigttext vorgegeben? Und dann fand ich, der ist es schön. Und ich hatte den Eindruck, den sollte ich nehmen. Der steht in Jesaja 49, 1 bis 6. Und wenn wir nochmal Jesaja kurz anschauen, wer war Jesaja? Ein alttestamentlicher Prophet. Übrigens interessant ist, wie sein Name zu deuten ist. Hilfe ist Jahwe oder geholfen hat Jahwe. Also ein sehr auserwählter Name. Und gewirkt hat er zwischen 740 und 701 vor Christus. Also heißt, kann man sagen, ein Vierteljahrtausend vor uns. Und nicht vor uns, sondern vor Christi Geburt. Und er verkündete das Gericht Gottes und war aber erstmalig auch einen zukünftigen Messias als gerechten Retter und Richter. Und heute steht als Predigttext das zweite Gottesknechtslied überschrieben. Das zweite Gottesknechtslied. Wenn es ein zweites gibt, muss es auch ein erstes geben. Und wenn man das zweite angucken will, muss man auch das erste angucken. Also lese ich euch erstmal das erste vor. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Also von wem ist jetzt hier die Rede? Natürlich von Jesus. Und es geht um Jesus. Und wenn wir an Jesus glauben, muss ich einfach die Frage stellen, an welchen eigentlich? Deinen Jesus oder an den Jesus, den uns die Bibel zeigt? Glaubst du, dass er das Wort ist, durch das alles geschaffen wurde? An den Menschen, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde und der von einer Jungfrau geboren ist? An den wahren Gott und den wahren Menschen, den Menschensohn? An den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der zum Vater aufgefahren ist und wieder auf diese Erde kommt und sein Reich für 1000 Jahre bauen wird, dann das jüngste Gericht und dann kommt er mit dem Vater im neuen Jerusalem auf die Erde. Das ist der Jesus, wie ihn die Bibel zeigt. Nun gehen wir mal zu dem Predigttext über, der in Jesaja 49, 1 bis 6 steht. Ich lese ihn erstmal zusammen und dann gehen wir mal Vers für Vers durch. Welche Aussagen finden wir im Alten, im Neuen Testament und wie können wir das zusammenfügen? Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert, versteckt in seiner Hand. Er hat mich bereit gehalten, wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, du trägst den Namen Israel, durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan, doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht. Mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. So sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen. Mein Gott gab mir Kraft dazu. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht, du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache auch dich zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. So, dann schauen wir doch mal Vers für Vers rein. Welche Verbindung finden wir hier? Der erste Vers, hört mir zu, ihr Bewohner der Insel. Gebt Acht, ihr Völker der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich schon im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Der erste Vers erfüllt sich bereits ungefähr 250 Jahre später nach der Prophezeiung. Und diesen Vers können wir in Matthäus 1, 21 lesen. Doch im Traum erschien mir ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist und sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Genau das ist dort vorausgesagt worden. Denn er wird sein Volk retten und er befreit es von aller Schuld. Also das Kind ist durch den Heiligen Geist gezeugt und von einer Jungfrau geboren. So kann nur der Menschensohn, Gott und Mensch überhaupt entstehen. Wer das leugnet, glaubt an einen eigenen, anderen Jesus. Der zweite Vers. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereitgehalten, wie einen spitzen Pfeil, der mich in seinem Köcher aufbewahrt. Meine Schwiegertochter hat ein schönes Bild gemalt darüber, das würde ich Ihnen jetzt gern zeigen, aber das ist nicht da, aber da ist ein Schwert zu sehen, angedeutet aus einem Mund kommend, und mitten auf dem Schwert steht ein Vers geschrieben, nämlich der aus Hebräer 4, Vers 12 und 13. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und wirksamer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes ist Jesus. Das lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wort, dieser Jesus, ist in der Lage zur Scheidung von Seele und Geist. Der Mensch besteht ja aus Leib, Seele und Geist. Die Seele offenbart, wessen Geistes wir sind und ist der Heilige Geist, dessen Tempel wir sein sollen in uns oder ist es ein anderer Geist? Jesus kann von diesem anderen Geist trennen und den Heiligen Geist in uns einpflanzen. Das tut er in der Wiedergeburt. Dieser Geist führt uns und wenn wir auf ihn hören, dann führt er uns sehr gut. Wenn wir weiterhin schauen, wo steht das noch mit dem Schwert aus seinem Mund? Dann steht das in der Offenbarung. Und ich will die Verse 13 bis 16 aus Offenbarung 1 dazu lesen, um einfach zu zeigen, welchen Jesus begegnen wir heute? Wer ist Jesus jetzt? Wen beten wir eigentlich an? Und inmitten der Leuchter gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleichen Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist der auferstandene Jesus, der König aller Könige und Herr aller Herren. Und wie ergeht es dem Lieblingsjünger, dem Johannes, als Jesus ihm so begegnet? Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Vor diesem auferstandenen Jesus fiel Johannes wie tot zu den Füßen. Ja, dieser Jesus hat zwar bei seiner Geburt in der Krippe gelegen, aber jetzt ist er mächtig und herrscht mit dem Vater auf dem himmlischen Thron, von dem er kam, um Mensch zu werden. Das ist der Jesus, den wir jetzt anbeten und ihm die Ehre geben und an den ich glaube. Zu dem wir Maranatha rufen, ja, komme bald, Herr Jesus. Die Zeit ist reif. Wir stecken mitten in den Wehen seiner Wiederkunft. Kriege, Hungersnot, Erdbeben, Inflation, Energieknappheit und so weiter und so weiter. Und Wehen werden bis zur Geburt immer stärker. Wir müssen uns also nicht wundern, dass es so weitergehen wird. Aber an ihrem Ende wird das Kind geboren. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und alle Menschen werden ihn sehen und ihre Knie vor ihm beugen. Und wir steuern auf dieses Ziel zu. Halleluja. Das ist das Ziel. Und all das, was wir jetzt erleben, dürfen wir immer nur durch dieses Ziel hindurch sehen. Und in Offenbarung 19 steht, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen schlägt. Damit er die Nationen schlägt. Er ist der Herr über Krieg, Frieden. Er ist der, der es stiften kann. Und er wird sie hüten und mit eisernem Stab tritt er die Kälter des Weins, des Grimmes, des Zorns, des Allmächtigen. Uns ist nicht die Sache des Zorns, sondern der Zorn und die Rache ist Gottes. Und er wird sein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten und wird am Ende richten und den Feind und alles Böse dieser Welt ausrotten. Weiter in Jesaja, Vers 3. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, du trägst den Namen Israel. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Und wie herrlich er ist, sagt er uns, oder sagt er uns selber, beziehungsweise lesen wir in Matthäus 11, 4 bis 6. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes dem Täufer, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote auferweckt werden und Armen die gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Glückselig, der keinen Anstoß dem wahrhaftigen Sohn Gottes nimmt und ihn nicht für sich zurechtbiegt. Ihn so biegt, wie es ihm am besten passt. Und im Vers 4 in Jesaja lesen wir, ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht, mein Gott wird mich belohnen. Sein Volk hat ihn nicht angenommen. Und er selbst sagt in Matthäus 11, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht wehgeklagt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Ja, das führt ihn bis zum Ende am Kreuz. Aber er ist am Kreuz freiwillig für unsere Schuld und Sünde und für die Schuld und Sünde der ganzen Welt gestorben, auch für meine und deine Schuld. Glaubst du das? Und im Vers 5, ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm führen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen und mein Gott gab mir die Kraft dazu. Nochmal, Jungfrauengeburt, aber er soll Jakob, also Israel, zurückführen. Und er sagt, ja, du bist mein Knecht, du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Und jetzt wäre hier ein Bild von Jerusalem mit einem Banner von Israel. Denn er hat sie zurückgebracht. Und er ist noch dabei, sein Volk weiterhin zurückzubringen. Und wir lesen dazu in Micha, in den Versen Kapitel 2, 12 bis 13, sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, ja versammeln werde ich den Rest Israels, ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, sodass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher von ihnen her, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus, und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Das war 12 und 13 aus Micha. Der Vers 12 ist die Gegenwart und der Vers 13 die Zukunft, wenn er wiederkommt und sein Reich baut. Aber weiter geht der Vers 6 noch im Jesaja. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker, bis an das Ende der Erde reicht meine Rettung. Er bringt Israel zusammen zu einem Licht für die Völker und das Licht selber ist Jesus. Und bis an das Ende der Erde reicht meine Rettung. Und jetzt würde hier normalerweise ein Bild stehen, Eingang von der Jesu-Rufkapelle mit vielen Menschen. Aber ich wollte damit nicht sagen, dass Kanaan das Ende der Welt ist. Nein, nein. Aber es zählt dazu, dass die Rettung auch uns heute gilt. Das ist das Entscheidende, dass wir hier sehen, es ist für uns diese Rettung da. Und wenn wir in Johannes schauen, in das Kapitel 17, in das hohe priesterliche Gebet, da betet Jesus, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, und wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Und jetzt bittet er für dich und für mich, aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die gerne durch ihr Wort an mich glauben. Und da haben wir es, an mich glauben, sagt Jesus. Der Jesus der Bibel, und wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen. Und dann sagt er noch, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Alle, die an Jesus glauben, sollen eins sein, damit sie ein Zeugnis dieser Welt sein können und erkennen, dass Gott sie gesandt hat. Und diese Einheit nach draußen könnte noch viel mehr zutage treten. Ich bin froh, dass es die Evangelische Allianz auch in Darmstadt gibt, wo wir zusammen sind. Und immer wenn Christen zusammen sind, wenn sie zusammenkommen, dann sollte eine Atmosphäre herrschen, in der sich jeder wohlfühlt und merkt, oh, hier ist was anders. Ich meine, wir haben am letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde Erntedankfest gefeiert und wir haben eine Tüte Güte. Das heißt, jeder, wer konnte, hatte für die Tafel in Darmstadt eine Tüte Güte mitgebracht mit den Lebensmitteln, die man sonst nicht so kriegt, die sie in der Tafel nicht haben. Und da kam ein Zeugnis, das war eigentlich das Wichtigste in diesem ganzen Gottesdienst. Es war eine Frau von der Tafel da, die sich mit bedankt und sagt, aber ich möchte euch eins sagen. Ich bin das erste Mal hier gewesen und ich habe mich sowas von wohl gefühlt, das kann ich euch gar nicht sagen. Das ist das, was passieren soll, wenn Menschen in unsere Gegenwart hineinkommen. Ja, jetzt wäre hier ein schönes Bild für der Hauserfront. Da steht, Jesus saves, also Jesus rettet. Und das ist Glauben. Römer 10, 8 bis 10. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du in deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wir sind also gerettet, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass der unveränderte Jesus so ist, wie ihn die Bibel beschreibt. Das ist das Entscheidende. Kein bisschen weg, Jesus ist der Herr. Wir können diese Rettung nur als Geschenk annehmen und immer wieder sagen, die können wir nicht mit unseren Taten verdienen. Wir können noch versuchen, so gut zu leben. Wir brauchen die Vergebung, die uns Jesus schenkt. Und in 1. Johannes 5, 4 bis 5, und damit schließe ich die Verse, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auch diese unsichere Welt, in der wir gerade leben. Wir erleben in der Ukraine, wo die Welt am unsichersten ist, im Moment eine Erweckung in der Gegend, wo die meisten Kriegsgeschehen sind, nämlich dort kommen jede Menge Christen zum Glauben. Und ich bin der Meinung, und nicht nur ich, sondern wenn diese Gemeinde weiterhin den Lobpreis erhebt und Gottes Arm bewegt, und das tut sie, sehen wir auch jetzt schon, was dort auf einmal passiert, dass eine Wende dort auch eintritt. Aber Gott ist der Einzige, der den Frieden schenken kann. Und wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glaubst du an den Jesus der Bibel? Ja? Dann sag jetzt ganz laut Amen. Amen. Amen.